Das Schriftwort für diese Stunde entnehmen wir aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Lukas-Evangelium, Kapitel 8. Und wir lesen die Verse 22 bis 25. Das ist die kurze Begebenheit, als Jesus den Sturm stillt. Und es geschah an einem der Tage, dass er mit seinen Jüngern in ein Boot stieg. Und er sagte zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer des Sees hinüberfahren. Dann stießen sie vom Land ab. Während sie fuhren, schlief er ein. Da kam ein Sturmwind auf den See herab, das Boot füllte sich und sie waren in großer Gefahr. Da traten sie zu ihm und weckten ihn auf und sagten, Meister, Meister, wir kommen um. Da stand er auf, schalt den Wind und die Wogen des Wassers, und sie legten sich, und es entstand eine Meeresstille. Er sagte aber zu ihnen, wo ist euer Glaube? Sie fürchteten sich und wunderten sich und sagten zueinander, wer ist er denn, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie ihm gehorsam sind? Jesus ist mit den Jüngern auf dem Schiff. Und ich habe die Botschaft überschrieben heute Morgen, das unversenkbare Schiff. Wir haben gelesen, dass Jesus mit den 12 Jüngern vom Land stieß und Jesus ihnen befahl, ans andere Ufer des Sees hinüberzufahren. Das war der See Genezareth. Und alles war still und ruhig und nichts sprach von einem Sturm. Ich habe mal gelesen, dass gerade der See Genezareth ist so betroffen von Stürmen, weil oben die kalte und die heiße Luft, wenn sie zusammen stoßen, dann gab es einen heftigen Sturm, dass dieser Sturm auf dem See Genezareth glich einem gewaltigen Meeressturm auf dem großen Meeren. Und wir lesen, dass Jesus schlief ein. Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus immer wieder auch sehr müde gewesen ist. Und jetzt hat er vielleicht die Stunden genutzt oder die Zeit ein bisschen hinüber sind gewesen, weil der See ist groß, dass er auch sich ausruhte. In dieser Zeit, als Jesus schlief, merkten die Jünger, ja, dass da ein Sturm ankommt und der Sturm wird immer stärker und die Wogen werden immer höher und größer. Und es sieht so aus, dass trotz ihrer Erfahrung oder manchen von ihnen Erfahrung auf dem See das Schiff kaum noch lenken konnten. Es heißt, dass das heißt, dass die Wogen wieder höher und das Boot füllte sich mit Wasser, schreibt der andere Evangeliumschreiber. Das heißt, die Wogen schlugen über das Schiff rüber. Und es sieht so aus, als sie merkten, dass sie vielleicht auch eine Zeit gewartet hatten, merkten, dass das nichts mehr ging, dass sie nicht mehr aus mit ihrer eigenen Kraft etwas gegen den Wind ankämpfen können, gehen sie zu Jesus und weckten ihn. Und wir haben gelesen, sagten, Meister, Meister, wir kommen um. Matthäus schreibt so, Herr, rette uns, wir gehen unter. Und Markus schreibt so, Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Alles in gleicher Richtung, ja. Es sieht so aus, dass sie haben mit der Angst zu tun. Sie sind in eine Not hineingekommen und sie sagen zu Jesus, Herr, rette uns, wir gehen unter und wir kommen um. Sie sahen schon ihren Untergang. Sie haben sich das schon wahrscheinlich vorgestellt. Was wird es sein, wenn jetzt der Wind sich nicht beruhigt, was wird mit uns sein? Und sie gehen zu Jesus. Sie hatten viele Wunder bis dahin gesehen und erlebt. Und doch gehen sie zu Jesus und sagen, Herr, wir kommen um. Aber Jesus ist in ihrem Boot. Heute würden wir es vielleicht sagen, wenn man das so leicht darüber liest und sagt, naja, Jesus ist doch da im Boot und wenn er ausschläft, schläft, das Boot wird doch oder das Schiff wird doch niemals untergehen. Natürlich ist es so. Wenn Jesus in unserem Glaubensschiff mit dabei ist, unserem Lebensschiff, wird unser Schiff nie untergehen. Es wird ein unversenkbares Schiff werden oder sein. Aber manchmal kommen wir doch auch in solche Lagen, in solche Zustände hinein, dass es scheint, dass wir untergehen. Und wir, trotz unseres Glaubens, trotz unserer Erfahrung mit Gott, trotz mit unserem Wissen und Erfahrung, dass wir ja Kinder des Allerhöchsten sind, kommen wir in Not, in Zweifel, kommen wir in eine Lage hinein und sagen wir, Herr, wie soll das gehen? Herr, ich komme um. Und wir können, und es kann manchmal eine Zeit dauern, dass wir sagen, so, ich kann jetzt selber nichts mehr zu tun. Von mir aus kann ich nichts mehr ändern. Was bleibt mir übrig? Und dann gehen wir zu Jesus und sagen, Herr, wenn du nicht hilfst, wenn du nicht jetzt eingreifen würdest, wenn du nicht mir dort die Kraft schenken würdest, mein Schifflein wird untergehen. Ich werde untergehen. Und so ging es auch den Jüngern, als sie dann wahrscheinlich, ich glaube, dass sie auch gekämpft haben. Vielleicht haben sie auch Verständnis gehabt mit dem, dass Jesus einmal ruhen könnte. Er war ja ständig, wenn jetzt von früh morgens bis, wir wissen nicht, wie lang für Jesus der Tag gewesen ist, wann er angefangen, wann er zu Ende gekommen ist, dass Jesus auch zur Ruhe gehen konnte. Ja. Vielleicht gönnten sie ihm diese Ruhe und gaben sich ihm die Zeit. Und doch, als sie sahen und sagten, Meister, siehst du nicht danach, dass wir umkommen? Aber Geschwister, Jesus auf dem Schiff, auf meinem und deinem Glaubensschiff, ist die Garantie, dass wir nicht untergehen, dass mein Schiff nicht untergehen kann. Am 31. März 1909 wurde in Belfast in Irland begonnen mit dem Bau des größten Passagierschiffes, des Titanics. Und es wird beschrieben, dass 5 Jahre lang waren ca. 14.000 Menschen beschäftigt mit dem Konstruieren und Entwickeln dieses Schiffes. Das Konstruieren hat ja früher noch, bevor der Bau überhaupt begonnen hatte, mit dem Konstruieren angefangen. Und am 2. April 1912 wurde das Passagierschiff, die Titanic, in den Dienst übergeben. So, jetzt war es bereit. Jetzt war es so weit, man kann jetzt mit ihm die Arbeit tun, für welches es gedacht gewesen ist. Und dieses Schiff, wir kennen die Geschichte, will ja nicht so viel erzählen, galt als unversenkbar. In allen Zeitungen, in allen damals bestandenen Medien wurde über das Schiff gesprochen, wie das Schiff gewaltig, groß ist. Das ist das Größte, das Höchste, das Breiteste, das hat der tiefste Tiefgang und in allem Munde war das Schiff, die Titanic, was wir gebaut haben, was wir könnten tun. Ja? Und alle bewunderten das Schiff. Und Geschwister, Menschen zahlten einen sehr großen Preis für das Vorrecht, auf der ersten Fahrt mit dabei zu sein, um das Recht zu haben, mitreisen zu dürfen. Und dennoch ist beschrieben, dass dieser Ozean riesig, kann man sagen, war gar nicht ganz ausgebucht. Ich sage, Gott sei Dank, das war gar nicht ganz ausgebucht. Am 10. April 1912 stach dieses Schiff in den See, über 900 nur Besatzungsmitglieder und ca. 1500 Menschen waren an Bord. Und Geschwister, dieses Schiff ging entgegen dem größten Schiffuntergang, der überhaupt geschehen ist, Schiffsunglück von allen Zeiten. Geschwister, sie gingen ohne Jesus. Da war nichts von Jesus und diesem Schiff. Und vermutlich wird es angenommen, war schnell unterwegs. Das zweite, Stolz und in Hochmut. Und unbeachtet der Verhältnisse, die um das Schiff gewesen sind, waren, hat diese Titanic räumte einen Eisberg am 14. April, kurz in der Mitternachtzeit, 24.30 Uhr, rammte es einen Eisberg. Und das heißt, dass dieses Schiff innerhalb von 2,5 Stunden nur gesunken ist und rund 1500 Menschen fanden den Tod in dem Meer. Geschwister, welch ein trauriges Beispiel gibt uns dieses Geschehen. Und Geschwister, das ist das Unglück, dieses Schiffunglück, es war ein Schock für die ganze Welt. Nicht nur für die, die es gebaut haben, das entwickelt haben, nicht für das Land, welchem das stieß, ja, in den See, sondern für die ganze Welt. Ja. Und es wird beschrieben, dass an das wollte keiner glauben. Wieso ist dieses Schiff jetzt doch untergegangen? Es hieß doch, das kann nicht untergehen. Ja. Und was noch interessant ist, am ersten Sonntag nach dem Schiffsuntergang, am ersten Sonntag nach dem Schiffsuntergang, soll die Kirche in Belfast prallvoll gewesen sein, wie noch nie. Die Menschen kamen, sie hat es getrieben jetzt in die Kirche. Und es wird beschrieben, dass sie hörten eine Botschaft, das unversenkbare Schiff. Mir war das so, zur richtigen Zeitpunkt, am richtigen Platz, wählte dieser Mann, der Predigt hatte, die richtige Predigt. Damit die Lebensschifflein, die jetzt noch da gekommen sind, in die Kirche jetzt, getrieben durch diese Not, durch dieses Entsetzen, damit ihr Lebensschifflein nicht untergehen möge. Ich habe schon oft nachgedacht, als ich mich so vorbereitete, immer wieder kommt es mir in den Sinn, ist das jetzt das Wort wirklich, das jetzt an diesem Sonntag der Herr uns geben möchte? Und wisst ihr, es bewegt mich, es ist mir persönlich nicht so einerlei, ja, was jetzt gepredigt wird, der Gottesdienst findet statt, es hat alles funktioniert und wir gehen nach Hause. Es ist doch wichtig, Geschwister, wenn wir kommen, dass wir das bekommen, nach was unsere Seele ein Verlangen hat. Oder ich würde sagen, wäre gut, wenn ein Durst da ist, wäre sehr schön, dass die Seele etwas mitnimmt. So wie damals an dieser Predigt. Ich glaube, dass dort manche Seele angesprochen worden ist. Unser Leben, Geschwister, gleicht einem Schiff, der auf dem Meer gleitet. Und was die Tatsache ist, dass unser Glaubens- oder Lebensschifflein es geht dahin, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr geht es einem Ziel zu, so wie die Titanic. Sie hatten ein Ziel gehabt, dort ankommen und dort feiern. Dort wäre die Herrlichkeit für sie gewesen, dort wäre sie alle gelobt, auch der Kapitän und die Mannschaft und dort wäre die größte Feier stattgefunden, die Herrlichkeit. Aber Geschwister, so eilt unser Lebensschiff einem Ziel zu. Die Frage ist noch, wird das Schiff zu dem Ziel ankommen oder wird es einen Schiffbruch erleiden? Dieses Schifflein ist nicht aufzuhalten. Stimmt das, ja? Man kann das nicht aufhalten. Die andere Frage, wird das Schifflein zum richtigen Ziel ankommen oder nicht? Zu einem Ziel kommt jedes Schiff. Die Titanic kam auch zu dem Ziel, welchem der Herr bestimmt hatte. Oder zu welchem Ziel wird mein und dein Schiff einmal ankommen? Paulus schreibt an Timotheus ein Schriftwort, 1. Timotheus, gleich im 1. Kapitel. Eigentlich ein sehr tiefer Gedanken. 1. Timotheus 1, ich lese vom Vers 18. Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, dass du in ihnen den guten Kampf kämpfst, den Glauben und ein gutes Gewissen hast, das einige vernachlässigt und deswegen im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen sind Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden, nicht mehr zu lästern. Paulus spricht jetzt persönlich den Timotheus an und sagt, mein Sohn Timotheus, du sollst kämpfen in dem Glauben. Du sollst kämpfen und sehr, sehr wachsam sein. Und du musst schauen, dass du den Kampf des Glaubens nicht vernachlässigst. Dass du nicht nachgibst, dass dein Kampf nicht immer so stiller und stiller wird. Damit er ihm nicht geht wie manchen anderen, vielen anderen, die Schiffbruch erlitten haben. Damit ihm nicht genauso geht wie etlichen anderen. Er sagt so, dass einige vernachlässigen und deswegen, ein Gewissen vernachlässigen und deswegen Schiffbruch erlitten. Das Gewissen war der Punkt, auf was sie dann immer weniger geachtet haben. Und das führte dazu, dass sie Schiffbruch erlitten haben. Und Geschwister, ich möchte kurz eingehen auf die andere. Dieser Schiffbruch, welches hier Paulus nennt, er gleicht einem Schiffbruch des Titanic. Wenn eine Seele Schiffbruch erleidet im Glaubens, sein Glaubensschiff oder Lebensschiff Schiffbruch erleidet, es ist gleich dem Schiffbruch des Titanic. Es ist der Untergang. Und dann schreibt er noch so weiter und er spricht von, er führt zwei Menschen an, sagt Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe. Geschwister, das sind zwei Menschen, die bestimmt einen Einfluss hatten auf andere Menschen, vielleicht auf die Gemeinde, in der sie jetzt sich noch befanden. Und sie mussten Paulus und vielen anderen viel zugesetzt haben, weil Paulus so weit gegangen ist und hat gesagt, ich habe die im Satan übergeben. Er hat so wie ein Fluch über die ausgesprochen. Er sah, dass mit ihnen eigentlich hat kein Wert, kein Sinn und es bringt nichts mehr, mit ihnen einmal zu reden, diskutieren. Und ich glaube, dass er vielleicht hat auch oder mit ihnen schon auch gesprochen und einmal und zweimal und nochmal probiert, ermahnt werden und doch ging es nicht. Ja. Und er spricht von ihnen in einer Art, Geschwister, er sagt, ich habe sie übergeben. Er hat sie Satan, also er hat sie Gottes Gerücht übergeben. Gott soll über sie richten. Der Name Hymenäus kommt noch einmal uns vor, auch in 2. Timotheus. 2. Timotheus, Kapitel 2, Vers 16, als er spricht auch von Irrlehren und Streit. Und dann sagt er so, von ungeistlichem, leerem Geschwätz aber halte dich fern. Wieder Timotheus, er belehrt Timotheus. Denn es führt immer weiter in Gottlosigkeit. Es bringt keinen Nutzen. Es ist nicht, hat keinen Nutzen, Geschwister, die leere Geschwätze und spricht und ungeistlich, die eigentlich nur schaden wird. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus. Wirken wir. Da ist jetzt noch ein, hat Hymenäus noch einen Gefährten gefunden und er spricht Philetus. Der Name Philetus ist, hat so eine Bedeutung, Übersetzung, liebenswert und freundlich. Oh, als ich das gelesen habe, war mir das so, so interessant, liebenswert und freundlich. Und Geschwister, trotz der Liebenswertigkeit, trotz der Freundlichkeit, trotz diesem guten Eindrucks, schreibt Apostel Paulus, ihr Wort, das war auch ein Wort, wisst ihr, das war auch eine Predigt, das war auch ein Wort, aber das frisst um sich wie ein Krebs. Wir wissen, wie ein Krebs, wenn er mal Fuß gefasst hatte in unserem Leibe, wie er sich fortbewegt, ja, wie er frisst, ja, er verdrängt alles, was um seinen Wege ist, ja. Und was ist schlussendlich der Untergang? Und Paulus will sagen, dass ihr Einfluss führte dazu, dass einiger der Gläubiger, der Glauben zerstört worden ist, ja. Und sie haben Schiffbruch erlitten. Geschwister, treue Seelen, die vielleicht Gott von Herzen dienten, die vielleicht Gott von Herzen einmal geliebt haben, haben Schiffbruch erlitten, ihrem Glaubensleben. In ihr Glaubensschiff ging in den Wogen der Verwirrung oder wie jetzt die zwei Männer in der Irrlehre unter und sie konnten nicht mehr gerettet werden. Ihr Glaube an Gott wurde zerstört. Geschwister, ihre Hoffnung und Friede der Seele ist in dem Meer untergegangen. Wie traurig. Aber wie kam es zu diesem bedauerlichen Zustand? Wie kann das kommen zu so einem bedauerlichen Zustand, zu einem Schiffbruch? Und meine Liebe, wir leben eine Zeit, in welcher wir ohne, es war ja immer schon so, ohne Christus persönlich bei uns im Herzen zu haben, kann unser Lebensglaubensschifflein niemals zum Ziel kommen. Es wird unmöglich bestehen können, wenn nicht Christus nicht mit uns in unserem Schiff ist, wie das bei den Jüngern gewesen ist. Und Geschwister, es ist so interessant, Jesus sagte ja, wir wollen gehen. Jesus, es heißt so, es geschah an einem der Tage, dass er mit seinen Jüngern in ein Boot stieg. Jesus stieg in das Boot. Jesus sagte, meine Liebe, wir wollen jetzt da hinüber auf das andere Ufer ziehen. Jesus gab den Befehl, das heißt, Jesus war praktisch der am Steuer ist. Jesus war derjenige, der das wollte und sie gingen. Es stellt sich die Frage, wusste Jesus nicht, ob das der Sturmwind kommt? Oh, ich glaube, Jesus wusste das. Jesus wusste das, wenn er jetzt, solange er da ist, in dieser Zeit wird der Sturm kommen. Und doch sagt Jesus seinen Jüngern, diese Richtung wollen wir gehen, in den Sturm hinein. Er hätte doch sagen können jetzt, wie wir so sagen, wir sagen vernünftig überlegt, können sagen, ja, meine Jünger, es wird ein Sturm aufkommen, wir bleiben hier, wir können uns irgendwo aufhalten und der Sturm abwarten. Nein, was interessant ist, Jesus geht mit den Jüngern in den Sturm hinein. Aber was wichtig ist, Geschwister, dass Jesus ging mit. Sie gingen nicht allein, Jesus ging mit. Denken wir an die Begebenheit, kommt mir jetzt in den Sinn, als die Jünger auf dem See gewesen sind, auch im See Genezareth, und kam ein Sturm und sie kam eine Not. Aber was interessant ist, Geschwister, Jesus sah diese Not, er war jetzt nicht im Boot allein, aber Jesus hat von Weitem gesehen, oh, diese meine liebe Kinder, die sind in einer Not, ich muss eilen ihnen entgegen. Und Jesus geht auf dem See ihnen entgegen. Warum, Geschwister? Er wollte mit ihnen sein. Er wollte mit ihnen im See sein, damit sie nicht umkommen. Die Jünger wussten nicht, dass sie jetzt, als sie den Befehl Jesu ausführen würden, jetzt hinüber der anderen Ufer sind, dass sie in eine gewaltige Glaubensprobe hineinkommen. Und Geschwister, es ist nie gesagt, dass wenn Jesus in unserem Schifflein ist, dass uns immer, dass wir auf eine glatte See gehen. Es ist nie gesagt, dass kein Sturm uns entgegenkommt. Es ist nie gesagt, dass die Wellen hoch und runter, dass wir einmal hoch und einmal in ein Loch fallen würden, wie es auf dem Meer auch geht. Es ist nie gesagt, dass ein Eisberg plötzlich vor unseren Augen stehen wird. Aber passe auf, dass Jesus in dem Schifflein ist, sonst wirst du untergehen. Wie oft kommt es dazu, Geschwister, dass Seelenschiffbruch erleiden? Ist es möglich, dass Jesus einmal im Schiff gewesen ist und dann es verlassen muss, er gehen muss? Ich glaube nicht, dass Jesus freiwillig geht aus dem Schiff. Entweder merkt er, dass er keinen Platz da mehr hat, entweder merkt er, dass er nicht mehr so erwünscht ist auf meinem Schiff, entweder merkt man, dass man ihn nicht mehr bedarf. Welche Ursachen, Geschwister, vertreiben Jesus aus meinem Schiff? Meine Liebe, es liegt in unserem Willen. Es liegt wirklich im Willen des Menschen, ob Jesus auf dem Schiff ist oder ob Jesus außerhalb des Schiffes ist. Wir haben das Einleitungswort gelesen, Brief an die Philipper. Als Apostel Paulus diesen Brief geschrieben habe, lag er gefangen in Rom. Was das bedeutete, damals als Christ, als ein Jünger Jesu, als derjenige, der Jesus Christus als Gott anerkannt, in ein Gefängnis zu kommen, es war mit großer Wahrscheinlichkeit der Tod. Und doch schreibt Apostel Paulus solche ermutigende, erbauende, wegweisende Worte an die Geschwister zu Philippi. Doch hat er die Kraft, doch hat er den Mut, ihn zu schreiben. Und er sagt so, Vers 13, im ganzen Gerichtsgebäude und bei allen anderen ist bekannt geworden, dass ich wegen Christus gefesselt bin. Es war, alle haben gewusst, die da gewesen sind und da teilgenommen hier irgendwo, irgendwie, dass der Apostel Paulus wegen Christus gefesselt ist. Und das war schon fast die Todesursache. Und dann sagt er, aber dadurch, dass ich in Fesseln gewesen bin, in Ketten oder wie auch immer, sagt er, das führte dazu, dass viele andere Mut bekommen haben. Und sie wurden ermutigt, noch mehr Christus zu verkündigen, noch mehr Christus zu dienen, noch näher zu Christus zu kommen. Das war ein Ansporn für viele andere. Apostel Paulus bekommt sogar mit, dass viele Christus verkündigen und aus unterschiedlichen Gründen. Viele wollten vielleicht mehr Anerkennung haben als Apostel Paulus. Er sagt, dass sie predigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, die anderen predigen aus gutem Willen. Und, aber Apostel Paulus, wisst ihr, er hat so viel Kraft und in diesem Moment so Verständnis für das alles und sagt, was macht's dann? Für mich ist jetzt in diesem Moment wichtig, nicht, dass ich jetzt in Ketten liege und nichts kann, aber für mich ist wichtig, solange ich im Gefängnis bin und nicht viel tun kann, dass Christus trotzdem verkündigt wird auf verschiedenen Wegen. Geschwister, so kann nur ein Mensch denken oder reden, der mit Christus ist, dessen Schifflein Jesus Christus ist. Wisst ihr, Jesus Christus ging mit ihm in das Gefängnis. Apostel Paulus war nicht allein dort. Und darum konnte er so, weil Christus mit ihm war. Jesus war auf seinem Lebens- und Glaubensschiff und hat ihn am Gefängnis nicht verlassen. Und Geschwister, Gott wird sein Kind nie verlassen. Gott wird sein Kind nie alleine lassen. Und wie wir das manchmal denken oder fühlen oder spüren oder sagen, Gott verlässt sein Kind nicht. Das Kind kann seinen Vater verlassen, wie der verlorene Sohn. Und Paulus ist bereit für Christus, Christus zu verherrlichen, ob im Leben und im Tod. Und er sagt so, dann Vers 19, denn ich weiß, dass mir das durch euer Gebet und den Beistand des Geistes Jesu Christi zum Heil ausschlagen wird. Das alles, was da geschehen wird, ja, geschieht jetzt, solange im Gefängnis. Wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in nichts beschämt werde, sondern dass mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus verherrlicht wird an meinem Leib, sei es durch Leben oder Tod. Ach, Geschwister, Paulus hat so eine enge Verbundenheit mit Christus gehabt, so ein Leben mit ihm. Er sagt, für mich spielt es jetzt keine Rolle mehr, wie ich Christus verherrlichen würde. Ich hätte ihn gern mit meinem Tod verherrlicht. Das wäre mir sogar lieber, sagt er, dann wäre er von vielen Dingen frei, dann wäre er ja erlöst von dem alles, was über ihn kommt in seinem Leben. Aber sagt, wenn es sein soll, soll ich es auch mein Leben will ich auch genauso verherrlichen. Warum konnte er das tun, Geschwister, wer er sagt, weil Christus ist mein Leben. Er will sagen, Christus ist in meinem Leben, Christus ist in meinem Lebensschiff und darum kann es kein Feind versenken. Ich werde nicht untergehen, weil Christus ist mein Leben. Geschwister, was bedeutet es, Christus ist mein Leben? Oh, das hat viel zu sagen. Und Paulus wollte keinen Augenblick des Lebens ohne Christus zu gehen. Und wenn es auch in den Tod seite. Geschwister, Christus in meinem Leben, Christus auf meinem Schiff, das ist eine Garantie für eine sichere Fahrt. Garantie für das tiefste Meer, die sichere Fahrt. Das ist eine Garantie, dass Christus mein Schifflein am Eisberg herumleiten wird. Das ist die Garantie, Geschwister, dass Christus mir den Eisberg schon vorne zeigen würde. Warum hat das Schiff, warum hat die Titanic den Eisberg gerammt? Sie war sicher. Ich bin auf dem Weg. Ich gehe den Weg. Und mir wird nichts passieren. Darum ging es ja. Sie haben nie geschaut. Ich erinnere mich jetzt, unser Felix hat ja Einschulung gehabt. Waren wir auch dabei. Und dann wurde den kleinen Kindern, die Einschulung hatten, wurden von den vielleicht Drittklässern, glaube ich, etwas vorgetragen. Was mir aufgefallen ist, die Art oder der kleine Einfluss, welcher dabei war. Sie sangen ein Lied, einerseits ein Kinderlied, kann man nichts dabei denken, die Menschen haben gelacht und gefreut sich, aber eines kam dort immer wieder vor, was das Ego des Kindes hervorhebt. Wisst ihr, das Ego. Ich bin etwas. Ich bin klein, aber das ist mein Zimmer. Ich weiß nicht, was es noch alles, mehrere Verse gewesen, wenn die Mutter kommt und was reinschreibt, alles gut, aber das ist mein Zimmer. Wisst ihr, das mein, das ich. Es wurde den Kindern gesagt, wie eine Anleitung in das weitere Leben gegeben, die Titanic. Es ist die Titanic, die dann, es ist mein Schiff, ich gehe und mir wird nichts passieren. Oh, als ich das gehört hatte, es hat mir zu denken gegeben, wie der kleine Einfluss. Natürlich müssen sie in die Schule gehen, es ist alles verständlich, aber wie der Feind so nebenbei, so liebevoll und, freundlich arbeitet. Und manches Kind kann mir vorstellen, heimgekommen und gesagt, Mama, Papa, das ist mein Zimmer. Hat viel Bedeutung. Eine Gemeinde geht auf einem Glaubensschiff. Ein größeres Schiff ist das natürlich. wir als Gemeinde, wir gleiten auch dem einem Ziel zu. Ich dachte nach, warum musste Jesus Laodicea verlassen? Es ist uns kurz beschrieben, warum musste Jesus verlassen Laodicea? Es waren Ursachen. Dieses Gemeindeschiff hat Schiffbruch erlitten. Also tatsächlich Schiffbruch erlitten. Warum hat es erlitten? Weil es so weit gekommen ist, dass Jesus nicht mehr auf dem Schiff gewesen ist. Aber als die Jünger die Not sahen, schrien sie rufen zum Herrn, Herr, rette uns. Und Geschwister, wenn Jesus auf unserem Lebensschifflein ist, wird der Herr uns die Not zeigen. Er wird uns die Not offenbaren, er wird uns zeigen, wo die Not kommt, woher sie kommen kann. Und Geschwister, bei den Jüngern, es war so wie ein Gebet, ein Flehen in der Not. Jesus ist da gewesen, Jesus war bei ihnen. Was, Geschwister, wir wollen beten, dass Herr manche Menschen in eine Not führen möchte. Das Leben jetzt vielleicht speziell in unserem Land, ist sehr schön. Und ich glaube, es zu einem Teil ist das ein Hindernis oder ist das die Ursache, dass manche Seele Schiffbruch erleidet, weil es gut geht. Merken wir, die Jünger, sie fuhren über den See. Stellen wir uns das Leben. Man geht und alles still und ruhig. Erst als die Not kommt, dann fängt der Mensch rufen zu Gott. Und ich glaube, dass manche Seele die Not nicht gesehen hatte, dass sie vielleicht nicht so schlimm aussah, dass sie vielleicht gar nicht so groß scheinte, aber die Wellen wurden immer höher und der Fall war immer tiefer. Aber Geschwister, wir wollen beten, dass Gott Menschen zur Not führen möchte, dass sie in eine Lage kommen, dass sie an allem vorbei rennen würden und zu Christus kommen und Jesus suchen möchten. Dass wir, Geschwister, wir wollen beten, dass Gott Menschen so weit führen möchte, dass sie merken und rufen mögen, Herr, wir gehen unter, wir verderben, wir können nicht mehr ohne dich. Und Geschwister, was noch, was mir wichtig ist, dass wir wollen beten, dass der Herr uns als Gemeinde den Geist des Gebets schenken möchte. An einer Stelle steht, kommt mir jetzt in den Sinn, ich sage mit meinen Worten, dass es wird so, dass ich will ausgießen des Geist der Gnade und den Geist des Gebets auf euch. Was bedeutet, Geschwister? Ich will ausgießen den Geist der Gnade und der Geist des Gebets. Geschwister, wenn wir Gnade erfahren, dann ist es doch die erste Ansporn, ins Gebet zu gehen. Aber dazu, dass Menschen so weit kommen, andere, dann dazu müssen wir beten und viel ringen. Und mir scheint es, Geschwister, dass wir langsam eine Gebet ruhig und still und wir kaum Ursache haben zum Beten. Wisst ihr, ich wäre auch einmal gekommen, ausruhen. Gekommen, ausruhen und gehen. Hätte ich auch gern gemacht. Es tut mir von Herzen leid, das zu sagen, Geschwister. Und wenn mein Stuhlnachbar betet, dann brauche ich auch nicht beten. Und wenn vielleicht drei betet, dann muss ich ja nicht mehr, dann ist mein Gewissen schon beruhigt. Ja, es wurde doch gebetet. Aber Geschwister, das reicht nicht aus. Geschwister, das reicht nicht aus. Ich glaube, dass es führt zu einem Schiffbruch. Oder es kann führen zu einem Schiffbruch, wenn die Gemeinde nachlässt zu beten. Das Gebet in der Gemeinde, das ist die Gemeinschaft der Gemeinde mit Gott. Natürlich, wir beten zu Hause, aber das Gebet in der Gemeinde, es ist die Gemeinschaft der Gemeinde mit Gott in diesem Moment. Das ist die Verbindung der Gemeinde als Ganzes mit Gott. Und dort, wo das Gebet nachlässt, ist die Not schon da. Wisst ihr, da steht der Eisberg vor dem Schiff. Der Eisberg konnte das Schiff nicht überwinden, die Titanic. Sie haben nicht um Gottes Geleit gebetet. Sie glaubten, ohne Gebet an das Ziel ankommen, dort, wo sie hin wollten. Aber Geschwister, das Gebet soll nicht ein Muss sein. Das Gebet soll nicht eine Pflicht sein, dass wir so Verpflichtung haben. Das Gebet ist eine Herzenssache. Das ist meine und deine Herzenssache. Und darum bete ich wenig oder dann nicht. Was noch dazu kommt, das denke ich immer wieder. Welches Beispiel geben wir unseren wenigen Kindern dazu? Ich habe schon so oft nachgedacht über den Gedanken, sehr oft. Ich möchte einen Tipp geben. Wenn die Botschaft dich nicht angeregt hatte zum Gebet, wenn das nicht stattgefunden hatte, und das empfinde habe ich manchmal, dann bete doch, dass Gott dich erlöst hat. Dann bete doch, dass Gott, danke Gott doch, dass er dir geholfen hat. Dann danke Gott doch, dass er bis auf diese Stunde dich getragen hat. Dann bete doch, dass Gott dich näher zu ihm bringt. Dann danke Gott, dass wir eine Möglichkeit haben, zusammen sein, zu beten. Bitte, dass Gott dich weiter persönlich bringt. Gibt es doch noch viel Ursache zum Beten. Aber bitte, bete. Geschwister, wir sollen beten. Es ist nicht, wir sollen nicht beten, weil man gesagt wird, man sollte beten. Wie gesagt, es muss so aus dem Herzen kommen. Ich glaube, wir müssen in unserem Leben mehr auf mehr als andere alles achten. Wichtig ist, dass das Schifflein in meinem, dass Jesus in meinem Schiff bleiben kann und bleiben wird. Dann können wir getrost jedem Sturm entgegenfahren. Jesus ist bei mir, denn Jesus ist mein Leben. Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben. Und wenn ich einmal gehen muss und wenn ich einmal sterben muss, dann habe ich nur gewonnen, dann habe ich überhaupt nichts verloren. Viele Menschen glauben, sie haben viel verloren, wenn sie der Welt absagen und Christus dienen. Sie haben wirklich alles verloren. Sie haben dann wirklich alles verloren. Das werden sie nur später sehen. Aber Paulus sagt, ich bin auf dem Schiff, welches nie versenkt werden kann. Solange Christus mein Leben ist, solange Christus bei mir da ist, solange ich zu Christus wenden kann und weiß, Christus ist bei mir, dann kann mein Schiff unmöglich untergehen. Zu Jakob sagte Gott, als er ausgewandert ist oder musste gehen, ich werde mit dir sein, wohin du auch ziehst. Was bedeutet das? Ich bin in deinem Schiff. Gott hat mit ihm einen Weg gehabt. Zu Mose sagte Gott, als Gott ihn gesandt hatte, Mose zweifelte, wie kann ich, sagte Gott, ich bin der, ich bin. Oder ich werde der sein, der ich sein werde. Ich will sagen, Mose, geh, ich verspreche dir, du bist mit mir, ich werde mit dir sein. Du wirst sehen, wenn du vor den Pharao treten wirst, wenn du vor dem Volk Israel treten würdest, du wirst sehen, ich bin mit dir. Das ist Jesus in meinem Schifflein. Zu Josua sagte der Herr, wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich mit dir sein. Ich will dich nicht versäumen. Ich will dich nicht verlassen. Ich will von dir nicht weichen. Das ist Jesus ist in meinem Schiff. Das bedeutet, auf meinem Glaubensschiff ist Jesus. Und dieses Schiff ist unversenkbar. Geschwister, Jesus will auf meinem Schiff bleiben. Er will das. Jesus will auf deinem, Jesus wird auf unserem Schiff bleiben. Warum können wir das sagen? Johannes 17, das hohepriesterliche Gebet. Johannes 17, Vers 24, das ist, bittet Jesu, sein Gebet: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt. Geschwister, Jesus will in unserem Schiff sein. Er sagt: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die sind, die du mir gegeben hast. Die zu Jesus gekommen sind. Ich will, dass alle Kinder Gottes einmal bei mir sind. Jesus bietet es an, dass er will auf meinem Schifflein sein. Ja. Ich will, dass sie, dass, wo ich bin, die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Wisst ihr, Geschwister, mit Jesus auf unserem Schiff werden wir seine Herrlichkeit sehen. Wir werden seine Herrlichkeit erleben, besonders in den Tagen, in diesen Momenten, wenn wir im Sturm sind. Besonders in diesen Lagen und Situationen unseres Lebens, wenn wir nicht wissen, nicht wohin wir gehen sollen. Wenn der Eisberg, wenn die Not und die Probleme und die Sorgen wie ein Eisberg vor uns erscheint. Jesus ist in meinem Schiff. Dann wird er sich verherrlichen. Dann werden wir sehen, wie herrlich und gut ist. Und wie herrlich und schön das ist, wenn Jesus in unserem Schifflein ist. Dann kann es nicht untergehen. Amen.